Davids Vorstellung vor Saul. Davids Worte wurden dem sich feige im Zelt versteckenden Saul berichtet. Als er schließlich vor dem König erschien, staunte dieser bestimmt nicht schlecht, einen so jungen und unerfahrenen Anwärter auf den Kampf zu erblicken. David beruhigte Saul mit den folgenden Worten. 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Obwohl der Heilige Geist sofort von Saul auf David übergegangen war, als Isais Sohn gesalbt wurde und David der rechtmäßige König Israels geworden war, zollte er dem amtierenden König gegenüber Respekt, denn er wusste, dass er den gesalbten Jahwes nicht anrühren durfte, sondern warten musste, bis Gott eingriff. Sauls Zweifel an der Kampftüchtigkeit Davids entkräftete der junge Mann folgendermaßen. 1. Samuel 17, 34 und 35. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Damals existierte eine Landbrücke vom afrikanischen Kontinent nach Palästina, so dass die Landtiere von dort aus nach Israel gelangen konnten. Diesbezügliche Knochenfunde bestätigen die Glaubwürdigkeit dessen, was David zu Saul sagte. Isais Sohn wusste, dass der lebende Gott Israels und dessen Armee der wirkliche Riese im Land war. Diese Einschätzung der Situation gründete auf seinem Glauben an Jahwe, dem allein die Ehre für jeden Sieg gebührt. 1. Samuel 17, die Verse 36 und 37. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagt zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Davids Versuchung, auf die falsche Kraft zu vertrauen. Obwohl Saul David unter den Segen Gottes gestellt hatte, bekleidete er ihn ausgerechnet mit einer Schlangenrüstung, die der Kupferbekleidung des Feindes glich und für den darin linkisch und schlaksig wirkenden David völlig ungeeignet war, und gab ihm auch seine Waffe. 1. Samuel 17, die Verse 38 und 39. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Dies zeigt, welche Art von Glauben Christen ablehnen müssen, nämlich das Vertrauen auf alles, worauf Goliath baut. Wenn unsere Zuversicht in irgendeiner Form eigener menschlicher Stärke gründet, wird die Angst vor unseren Feinden bestehen bleiben. Unser Sieg vollzieht sich gemäß Sacharja 4, Vers 6, Epheser 6, Vers 17 und Hebräer 4, Vers 12 allein durch den gnädigen Geist Gottes und seinem lebenden Wort und nicht durch Macht und Kraft. Sacharja 4, Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. David zog es vor, in der leinenen Bekleidung eines Hirten in den Kampf gegen Goliath zu ziehen. Denn er nahm lieber in Kauf, verwundbar zu sein, als Schlangenkraft mit Schlangenkraft besiegen zu wollen. Das Gebell des Feindes und Davids Antwort darauf. Nachdem er 5 Steine für seine Schleuder aufgesammelt hatte, ging David Goliath zum Kampf entgegen. Ähnlich wie Saul sah auch Goliath auf ihn herab, denn Isais Sohn war jung und gutaussehend. Da er keine Kampfnarben an sich trug, konnte David augenscheinlich kein erfahrener Kriegsmann gewesen sein. Goliath nahm ihn nicht als einen ebenbürtigen Gegner wahr, für ihn war David ein unmännlicher Jugendlicher, ein Schönling und Schwächling. 1. Samuel 17, die Verse 42 und 43. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Unsere Antwort auf diese rhetorische Frage Goliaths lautet: Ja, ja, du bist ein Hund, du bist ein Untier und du wirst das Schicksal eines wilden Tieres erleiden. In diesem Sinne war die folgende Drohung Goliaths ein lautes Bellen. 1. Samuel 17, Vers 44. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Die Kraft der vorliegenden Geschichte liegt in Davids Entgegnung auf dieses Gebell des Philisters. 1. Samuel 17, die Verse 45 bis 47. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Hier werden erstaunliche Worte gesprochen. Diese Art von Heldengeschichten müssen gläubige Menschen hören, denn im vorliegenden Text geht es um einen viel größeren Helden, der kommt, um ein unvergleichlich größeres Gefecht zu gewinnen. Der Sieg des Darstellers Jesu lag in seinem Glauben an den die himmlische Armee befehligenden Jahweh. Irdische Waffenrüstungen spielten dabei keine Rolle. David schnappte Goliaths Haupt weg. Warum sagte Isais Sohn: Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen? Hier geht es um die Erfüllung der Prophetie aus 1. Mose 3, Vers 15. David wusste, dass er der Same der Frau war. Es war ihm bestimmt, den Kopf der Schlange siegreich zu vereinnahmen. Er kannte das prophetische Wort und vertraute darauf, dass es irdisch wahrnehmbar verwirklicht werden würde. Zuvor musste er jedoch den Kopf der Goliath-Schlange zerschmettern, wovon in 1. Samuel 17 in den Versen 48 bis 51 geschrieben steht. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Was im Wort Gottes nicht geschrieben steht, aber sehr wahrscheinlich geschah, war, dass David den abgeschlagenen Kopf Goliaths an dessen Haaren hochhielt und ihn allen Zuschauern als ein Zeichen seines Triumphes zeigte. Sein Triumph war der Startschuss für den Kampf Israels gegen die Philister, so dass letztere besiegt und ausgeplündert werden konnten. Moria ist der Begräbnisort des Schädels Goliaths. Davids Trophäen waren jedoch das Haupt und das Schwert des Riesen. 1. Samuel 17, Vers 54 ist eine wichtige Textstelle. Sie wird oftmals übersehen, aber dieser Vers ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Geschichte. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Warum nahm David Goliaths Kopf mit nach Jerusalem? Damals war diese Stadt in der Hand der Jebusiter, einem kanaanitischen Stamm, und wurde Jebus genannt. David wusste, dass Jebus die Stadt seiner Regentschaft werden würde, denn Jerusalem war der Ort der zukünftigen Wohnung Jahwes. Es ist wichtig zu begreifen, dass David den Kopf Goliaths nicht nach Jebus hineinbringen konnte, denn die Stadt war in Feindeshand. Es war ihm nicht möglich, ihre bewachten Tore zu passieren. Deshalb musste er einen Ort aufsuchen, der außerhalb des Tores Jerusalems lag. David entschied sich für den Schauplatz der größten kosmischen Auseinandersetzung aller Zeiten. Bei diesem Ort handelt es sich um Moria, einem Hügel, der damals noch außerhalb der Stadt lag. Auf ihm hatte Abraham Isaak als ein heiliges Opfer rechtlich dargebracht. Siehe hierzu der Golgatha-Bezug bei Isaak. Aus 1. Mose 22, die Verse 7, 8 und 14 wusste David, dass diese Stelle zur Opferung des Lammes Gottes bestimmt war. Denn Abraham hatte Moria Yahweh Jireh genannt, was Yahweh wird ersehen bedeutet. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. David erwartete, dass Gott auf Moria, auf Deutsch Bitterkeit Jahs, das Lamm ersieht, dass dort die alte Schlange Satan besiegt, dass er Goliaths Kopf ausgerechnet an diesem Ort des Triumphes Jesu begrub, ist also prophetisch enorm bedeutsam. David führte das Haupt des aus der Stadt Gat stammenden Goliath mit sich zum bitteren Ort Gottes, denn der Sieg Jesu würde mit der Bitterkeit des Leidens und Sterbens einhergehen. Woher der Name Golgatha kommt. Das hebräische Wort für Totenschädel heißt Gulgulet, was ein Homonym für den Namen des Hügels Moria ist, der zur Zeit Jesu Golgatha genannt wurde. Der Name des Ortes rührt also daher, dass dort der Gulgulet des Gati, Goliath, vergraben lag. Die Wendung Goliath von Gat, Goliath Gati, wurde zum aramäischen Golgatha verkürzt. Golgatha ist nicht der Ort irgendeines Schädels oder mehrerer Schädel, sondern der Platz des Schädels, nämlich des abgeschlagenen Hauptes Goliaths. Der einzige Ort außerhalb des Tores Jerusalems, der biblisch belegbar mit einem beerdigten Schädel zu tun hat, ist Moria Golgatha. Golgotha, wie Golgatha im Hellenischen ausgesprochen wird, ist der Kalvarienberg, Calvary, also der Schädelberg. Als David Goliaths Schädel außerhalb Jerusalems begrub, wusste er, dass nicht er selbst, sondern einer seiner Nachfahren der vollkommene Same der Frau sein würde. In der Vollerfüllung des Triumphes Davids über Goliath würde dieses von Gott ersehene Lamm den großen Sieg über die diabolische Schlange erringen. Das heißt, das Haupt des großen Goliath vereinnahmen. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 19, Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Lukas 23, Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. In Hebräer 13, die Verse 11 bis 13, wird betont, dass der Ort des Schädels Goliaths, Golgatha, außerhalb Jerusalems lag, siehe auch das draußen in 1. Mose 38, 24 und Matthäus 21, 39. Dieser Umstand stellt einen wichtigen Baustein zum Verständnis des Geschehens in 1. Samuel 17 dar. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Darin, dass David den Schädel Goliaths auf Golgatha, also Moria, vergrub, zeigte er prophetisch und als ein Zeugnis für alle Zeiten an, wo der große Sieg Jahwes erfolgen würde. Sein eigener, ihm von Gott gegebener Triumph über den schlangenartigen Goliath war lediglich eine Vorschattung dieses großen Sieges Jesu über die eigentliche Schlange, das heißt über Satan. Es war dem wahrhaften Sohn Davids, Jesus Christus, bestimmt, den Schlangenfeind an diesem besonderen Ort vernichtend zu schlagen, da er dort als das Lamm Gottes geopfert werden würde, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Wo genau und wie Jesus das Haupt Satans wegschnappte. Golgatha war zur Zeit Jesu ein ungenutzter, ehemaliger Steinbruch. Das Kreuz, an dem der Herr starb, wurde von den Römern vermutlich in den Spalt eines für den Tempelbau ungeeigneten und deshalb verschmähten Felsblocks eingelassen. Falls diese Felsspalte tatsächlich der Ort der Beisetzung des Hauptes Goliaths gewesen sein sollte, wenn sie bereits zur Zeit Davids existiert hatte, kann dies durchaus zutreffen, hätten die Römer den Pfahl mitsamt dem an ihm hängenden Jesus unbewusst in den Schädel Goliaths eingerammt, der dort unten verborgen in der Spalte lag. Der Triumph Jesu über Satan auf Golgatha, also die Vollerfüllung des allegorischen Sieges Davids, würde dadurch enorm an Symbolkraft gewinnen. Denn der Pfahl Jesu hätte das Haupt der Schlange vollkommen zerschmettert und die Stein- und Pfahl-Symbolik in 1. Samuel 17 in den Versen 40, 43, 49 und 50 wäre uns in ihrer Bedeutung klarer. In diesem Fall wäre das durch David dargestellte Erlösungswerk für das Volk Gottes in seiner äußeren Darstellung vervollständigt worden. Hierfür spricht, dass Golgatha in Lukas 23, 33 im Grundtext nur Schädel genannt wird. Der Sohn Gottes starb sehr wahrscheinlich unmittelbar über dem Schädel des Feindes, also auf Golgatha im engeren Sinn des Begriffs. Das heißt, auf dem Gulgulet-Totenschädel des Gatti, also des Gattiter. Denn Jesus war die in den Staub des Todes getretene Ferse Gottes, also der große Jakob, welche dem Ungeheuer hierbei das Haupt wegschnappte, also den Diabolos überwältigte. Siehe hierzu die den Jakob betreffende Typologie Jesu. Jesus Christus ist der die alte Schlange besiegende und damit den Fall Adams aufhebende Same der Frau. Halleluja! Denn durch das Geschehen Golgathas ersetzt der Segen Gottes den Fluch Edens. Siehe hierzu die Adam-Typologie in der Rubrik Gleichnisse. Ebenso wie Davids Triumph über Goliath für ganz Israel gültig war und als der Sieg eines jeden einzelnen gläubigen Menschen galt, ist jeder, der zum Volk für seinen Namen gehört, im Vertrauen auf den Sieg Jesu ein Mitsieger Gottes. Wir dürfen jubeln, dass sein Opfer nicht allein für uns, seine Braut, gilt, sondern dass Jesus in der großen Freude, diesen Schatz gefunden zu haben, sogar den gesamten Acker, das heißt die gesamte Welt, erwarb und ihm folglich auch die Menschen gehören, die nicht von Israel abstammen. Denn wir befinden uns gemäß Matthäus 27, Vers 7 und 10 alle auf dem Feld seines Blutes. Was wir von David lernen dürfen. Alle, die trotz ihres mitunter falschen Lebensweges auf den für sie individuell wirksamen Liebessieg Jesu über Satan, Tod und ihrer persönlichen Sünde vertrauen, sind nicht nur der Preis, den der große David auf Golgatha für sich selbst gewann, sondern auch seine regentschaftliche Braut. In Jesus Christus wurden wir geadelt. Es ist unsere Bestimmung, über alle Menschen und die gesamte Schöpfung Gottes zu regieren. Anders als bei David, der zwar die Tochter des Königs zur Braut erhielt, aber bedauerte, dass sie nicht seinen Vorstellungen entsprach, bekommt uns Jesus als eine erlöste, ideale Braut seines Herzenswunsches, denn Gott verwandelt uns in das Bild seines Sohnes. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Unser Sieg ist gewiss. Wir dürfen unser Leben in der Zuversicht verbringen, dass dies unsere Bestimmung ist. Denn das prophetische Wort Gottes sichert uns zu, wer wir im Vertrauen auf Jesus Christus sind. Wenn wir diesen Glauben besitzen, kann uns keine Macht bezwingen, denn Jesus hat die Welt bereits überwunden. Deshalb leben wir nicht in der Furcht, sondern im Glauben, was nicht bedeutet, dass wir leichtsinnig sein dürfen. Aber wir sollten begreifen, dass Jesus alle widrigen Umstände unseres Daseins zum Idealen wendet. Möglicherweise tut er dies nicht im gegenwärtigen Leben, aber mit Sicherheit in der zukünftigen Existenz. Manchmal erleben wir bereits jetzt große Befreiungen und Siege, so wie sie Gott einst Israel gab. Aber egal, was auch immer passiert, selbst im Tod gilt, In Jesus werden wir einen großen Triumph davontragen. Wir leben in dem Vertrauen darauf, dass der uns liebende Sieger über die Welt gekommen ist und wir seine persönliche Belohnung sind. Wir sind das regentschaftliche Volk Gottes. Unsere sichere Erwartung ist, an dem Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen zu dürfen. Das Grab ist nicht unsere Zukunft, denn Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat den knurrenden Löwen besiegt, der umhergeht, um die Menschen zu verschlingen. Jesus triumphierte über diesen Löwen, der uns tags und nachts vor Gott verklagt. Im Lichte dieses Sieges sind wir siegesgewiss. Von David dürfen wir lernen, was es heißt, an die Prophetie des Wortes Gottes unbeirrt festzuhalten. Samuel hatte den Sohn Isais mit Öl zum Regenten Israels gesalbt. Wir haben aber weit mehr als nur das. Wir besitzen die vielen persönlichen Zusagen im Wort Gottes über unsere herrliche, ewige Bestimmung und sind als Christen mit dem Geist des Vaters gesalbt worden. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Lieber Leser oder Zuhörer dieser Erklärung, glaubst du das? Hast du dieses biblische Liebeswissen ganz persönlich in dein Herz genommen? Vertraust du dem Wort Gottes, das dir zusichert, dass du zur regentschaftlichen Braut gehörst, für die Jesus Christus auf Golgatha am Pfahl gestorben ist, damit sie in seinem Blut makellos und heilig wird, egal wie viel Schuld früher ihr Leben belastete? Oder sind das alles nur altertümliche Geschichten für dich, Erzählungen aus einer fernen Vergangenheit, die vielleicht historisch, kulturell, soziologisch, philosophisch oder psychologisch interessant sein mögen, aber darüber hinaus deines Glaubens unwürdig sind? Lieber Leser oder Zuhörer dieses Textes, ist das Wort Gottes für dich glaubwürdig? Ist es wahrer als alles, was dir deine sechs Sinne und dein Denken mitteilen? Hältst du daran unbeirrt fest, egal wie viele Riesen sich dir in deinem Leben in den Weg stellen? Wenn ja, woher kommt dieser Glaube? Woher rührt dein Durchhalten, dein Sieg über sie? Woher kommt das Überwinden von Sorgen und Problemen und was hat es zum Ziel? Auf welchem Grund stehst du und wohin geht deine Reise? Vertraust du auf deine eigene Kraft? Sind es deine guten Taten, die du vorzeigen kannst? Welche Rüstung trägst du? Worauf baust du? Wer bist du? Wer hat dich zu dem gemacht, der du bist? Wessen Stärke beziehst du? Lieber Leser oder Zuhörer, falls du am stellvertretenden Sieg Jesu über Satan, Tod und Sünde Anteil haben willst, so bitte ich dich darum, darauf zu vertrauen, dass er auch für dich erfolgte und unumkehrbar ist. Durch diesen Glauben wirst du im Heiligen Geist ein Königskind Gottes, das seine Regentschaft deshalb antreten wird, weil sie ihm vom wahren Wort des Allerhöchsten zugesichert wurde. Auf dem Weg zu diesem Ziel mögen sich dir vielleicht alle Riesen dieser Welt in den Weg stellen. Sie werden aber nicht verhindern können, dass du es letztlich erreichst. Denn wäre dies nicht der Fall, dann wäre Gott nicht treu, was aber unmöglich ist. Selbst wenn du stirbst, wirst du in Jesus siegen, denn das letzte Wort hat nicht die Finsternis, sondern das Licht Gottes. Gebe dein Leben Jesus Christus und danke ihm für diese Freudenbotschaft, die du glauben darfst. Vertraue auf die Treue Gottes und freue dich. Lass den Heiligen Geist durch seine Früchte in deinem Leben praktisch beweisen, wer dein unverlierbares Leben ist. Die Kraft Gottes kommt in der Schwachheit zur Vollendigung.